Ja, schönen Dank für die Einladung. Ich bin wieder gerne zu euch gekommen. Schönen Dank auch dir, Uwe. Du hast den ersten Teil uns schon vorgelesen von der Predigt heute. Ihr habt schon an den Karten gesehen, es geht wieder um die Apostelgeschichte. Ich hatte euch ja schon einmal eine Karte mitgebracht, um auch die Predigt und das, was mir dazu eingefallen ist und wichtig geworden ist, ein bisschen zu unterstützen. Es gibt auch noch Karten, wer noch eine braucht, ihr dürft euch gerne lang, auch hinten am Tisch hin noch ein paar Karten. Also es geht um den zweiten Teil heute von der zweiten Missionsreise des Paulus und seiner Mitarbeiter. Sie sind ja zuerst durch die Gemeinden gezogen, also das ist der abgeschnittene Teil auf der rechten Seite in der heutigen Türkei, die sie gegründet hatten. Bei der ersten Missionsreise haben geschaut, wie ist es weitergegangen dort, welche Entwicklung haben die einzelnen Gemeinden genommen. Und dann hatten sie eigentlich vor, nach Norden zu ziehen. Da sind auf unserer Karte nur noch drei Buchstaben übrig geblieben, BTH. Bithynien, da wollten sie hin, aber Gott hat ihnen gewehrt, so heißt es in der Apostelgeschichte, dort weiterzuziehen. Es ist schon interessant, sie hatten auch vor, dort zu missionieren, die Botschaft weiterzusagen, aber Gott hat ihnen gewehrt. Ich glaube, ich habe hier vor längerer Zeit auch schon mal drüber gepredigt, wie es dann weitergegangen ist, weil Gott andere Pläne hatte. Sie sind dann nach Troas gekommen, an der Westküste von Kleinasien, so heißt es immer in der Bibel, in der heutigen Türkei. Und von dort ging der Ruf nach Europa. Und da begann ein neuer Abschnitt ihrer Missionsgeschichte. Da sind sie in Philippi geblieben, haben dort missioniert und es war nicht allen recht. So wie es heute in vielen Ländern unserer Welt auch nicht allen recht ist, wenn die frohe Botschaft von Jesus weitergegeben wird. Wir wissen das, wir beten für die Christen, wir unterstützen sie in ihrer schwierigen Aufgabe, in ihrer Bedrängnis und das ist, denke ich, auch gut so. Ich lese immer die Zahl 350 Millionen, 400 Millionen Christen, die heute in der heutigen Zeit in vielen Ländern bedrängt werden. Es ist sehr traurig, aber sie lassen sich nicht abbringen, so wie die damals, wir werden heute noch Näheres davon hören, auch sich nicht abbringen ließen. Dann waren sie also in Philippi im Gefängnis, sie sind dann freigekommen und dann sind sie nochmal zu Lydia in ihr Haus gegangen haben, so heißt es da, Silas und Paulus, die Geschwister gestärkt, ermutigt, bleibt dran im Glauben, lasst euch nicht einschränken, ihr seid auf dem richtigen Weg mit Gott unterwegs und dann, wie gesagt, dann sind sie weitergezogen. Sie sind dann, und da möchte ich nur mal die zwei Abschnitte lesen, da wo die 8 geschrieben ist, dann ist der, dann heißt es da in 8, bei 8, Paulus erreicht Juden und Griechen, als einige Juden einen Aufstand anstiften, muss Paulus fliehen. Das haben wir von unserem Bruder Uwe gerade auch aus der Bibel, aus der Apostelgeschichte 17, die ersten Verse gehört. Und er muss dann also fliehen. Und dann kommt er also weiter, von Thessalonich geht es dann weiter und dann kommen sie praktisch nach Beröa. Das war der letzte Vers, der Vers 10, den er gelesen hat und von dort geht es dann schließlich weiter. Ich möchte uns noch mal ein bisschen detaillierter, noch mal ein bisschen mitnehmen, wie die Gemeinde da in Thessalonich entstanden ist. Der Abschied von den Griechen in Philippi, ich habe es schon eben erwähnt, von Lydia und dann ziehen sie weiter über zwei Städte, wo sie wahrscheinlich nicht lange geblieben sind, wo sie nur durchgezogen ist. Amphipolis hieß die eine Stadt, 50 Kilometer südwestlich von Philippi und die nächste auch wieder so ein bisschen südwestlich von Amphipolis, Apollonia. und dann geht es weiter nach Thessalonich. Und Thessalonich war eine wichtige Stadt damals. Ich habe gelesen, 100.000 Einwohner schon. So eine Stadt, wie vor vielen Jahren Ulm gewesen ist. Ich glaube, jetzt sind sie auch so fast bei 150.000, mit Neu-Ulm vielleicht fast 200.000. Aber damals schon 100.000, das ist schon enorm. Wir sind im Jahr 49 nach Christus etwa. Das ist also die Zeit und wie gesagt, das Römische Reich, dazu gehörte auch Griechenland, Kleinasien, die Türkei, dazu gehörte das heutige Israel und viele andere Länder auch in Nordafrika. Und dieses Thessalonich war eine wichtige Geschäftsstadt, eine wichtige Handelsstadt. Sie lag an zwei großen Straßen. Die Römer haben ja große Straßen bauen lassen. Eine Straße vom Osten bis nach Italien, zum heutigen Italien rüber. Das war die eine Handelsstraße und die andere ging von Thessalonich zum Süden. Es war auch eine alte Stadt, so um 300 vor Christus gegründet worden und seit 150 vor Christus etwa hatte der römische Prokonsul dort sein Zuhause. Eine wichtige zentrale Stadt, auch das gab es damals schon, wie gesagt, in der Zeit, als Paulus lebte. Wichtige Städte, große Städte und alte Städte. Es ist gewaltig, ich weiß nicht, wie alt Waibling ist, aber ich denke, so weit geht es nicht zurück bis in das Jahr 300 vor Christus. Ich denke, so weit sind die Städte in Deutschland meistens damals nicht gegründet worden. Und es gab eine Synagoge. In Philippi gab es nur eine Gebetsstätte am Fluss, wo die Frauen zusammenkamen, vor allem Frauen, ganz wichtige Frauen in der Bibel. Wir hatten ja den Frauentag, ja, bei Jesus und in der Bibel. Ganz wichtige Frauen, auch heute in unseren Gemeinden, das ist alles gar keine Frage. Und dort gab es eine Synagoge, da haben die Juden sich getroffen, um ihre Gottesdienste abzuhalten. Und dort ist auch Paulus meistens hingezogen. Wenn es eine Synagoge gab, hat er die Botschaft von Jesus gesagt. Und das hat nicht allen gefallen. Das hat ihre religiösen Vorstellungen, so möchte ich es mal ausdrücken, gesprengt. Da kommt jemand, der den Erdkreis erregt. So heißt es dann auch später, als sie ihn dann aus der Stadt quasi vertreiben. Der hat den Erdkreis erregt, in Aufregung versetzt. Der hat gesagt, es gibt einen König neben dem Kaiser. Aber wen hat er gemeint? Natürlich Jesus. Jesus, den König, hat er gemeint und nicht eine Konkurrenz zum römischen Kaiser damals. Aber das hat natürlich ausgereicht, um dort Unruhe zu schaffen. Und der Paulus hat also ihnen das klargemacht, was schon in den alten Schriften, das heißt im Alten Testament, über Jesus vorausgesagt worden ist. Ja, da kommt einer, der ist wirklich der König von Gott geschickt, nämlich der Erlöser, Jesus der Erlöser, nicht der Kaiser, nicht ein neuer Kaiser, der den Römischen vertreiben will. Und dann, wir haben es gehört, einige Juden ließen sich überzeugen und dann auch Heiden, griechische Heiden aus dem Freundeskreis sind ebenfalls der neuen Botschaft zugetan gewesen, haben eine Entscheidung für Jesus getroffen und, wer wird noch genannt, vornehme Frauen. Vornehme Frauen in Philippi am Fluss beim Gebet, Lydia und ihr Freundinnenkreis und auch hier vornehme Frauen. Sie werden speziell genannt. Wichtig. Damals, heute, in unseren Gemeinden auch heute. Und dann haben sie gedacht, der muss weg. Dieser Paulus und dieser Silas, was die für eine Botschaft bringen, das sprengt ja unsere Vorstellungen, unsere Religiösen. Und sie haben rausgekriegt, er war bei Jason, das war der Gastgeber, dort war er untergebracht. Und sie kommen also hin und Paulus ist also nicht aufzufinden. Und dann haben sie sich natürlich den Jason geschnappt, und die Verantwortlichen dort in der Synagoge und sie mussten vortreten vor die Obersten. Was habt ihr da gemacht? Das ist ja Revolution, so würde man heute vielleicht sagen, was die für eine Botschaft da bringen. Das sprengt ja alles, was bei uns bisher bekannt gewesen ist. Und sie werden angeklagt, Aufwiegelungen betrieben zu haben. Sie haben den Erdkreis aufgewiegelt. Das war natürlich eine Werbung. Da kommen zwei einfache, schlichte Männer und die wiegeln den Erdkreis auf. Habt ihr das schon gehört? Ja, was haben sie gesagt? Und dann haben die wahrscheinlich Zeugnis abgelegt. Ja, was, die haben von Jesus gesprochen, dem Erlöser, der in die Welt gekommen ist. Und die Botschaft hat sich ausgebreitet. So, denke ich, lief das damals, so läuft das auch heute. Und ich habe schon erwähnt, die haben die Herrschaft des Kaisers unterlaufen. Aber sie haben im Grunde von Jesus, dem König, gesprochen und nichts anderes. Er musste dann eine Kaution abgeben und versprechen, dieser Jason, ja, wir sehen zu, dass sie möglichst schnell die Stadt verlassen. Und bei Nacht und Nebel, so möchte ich es mal bezeichnen, sind sie dann also weitergezogen nach Beröa, wieder etwa 70 Kilometer westlich von Philippi. Und dort sind sie dann auch wieder in die Synagoge gegangen. Und das Interessante, dort gab es auch schon eine Synagoge und sie haben auch wieder die Botschaft verkündet. Aber wir erfahren nicht, wie es dort dann weitergegangen ist mit den gläubig gewordenen. Aber es heißt nur von ihnen, sie sind offener gewesen als die Leute in Thessalonich für die Botschaft des Paulus und des Silas. Und dann viele haben auch sich der Botschaft zugekehrt von Jesus. Aber ob eine Gemeinde entstanden ist, wir erfahren es also nicht in der Apostelgeschichte. Aber vermutlich sind viele Einzelne auch Christen geworden. Dann haben die das erfahren in Thessalonich. Mensch, jetzt haben sie auch in Beröa da ihre Botschaft weitergegeben. Und die haben wieder Leute zusammengerottet, die da, würde man heute sagen, Trouble gemacht haben, Unruhe gestiftet haben. Und der Paulus musste weiter flüchten. Die Brüder dort haben gedacht, es ist vielleicht besser, wenn du die Stadt auch hier verlässt. Und dann ist er von der Küste aus mit dem Segelschiff weiter nach Piräus. Das war die Hafenstadt von Athen. Und das war dann die nächste Station gewesen. Und zurückgeblieben dort in Beröa sind Silas und Timotheus, die beiden Begleiter. Ja, man kann sich vorstellen, der Paulus hat sich große Sorgen gemacht. Was ist da in Thessalonich, wie ist es weitergegangen? Wir mussten fliehen. Wie ist den Geschwistern ergangen? Sind sie am Glauben dran geblieben oder haben sie alles hinter sich gelassen aus lauter Angst und haben sich einschränken und verschrecken lassen? Und von Athen aus hat er dann den Timotheus zurückgeschickt, um einfach sich zu erkundigen, wie geht es den Geschwistern dort in Thessalonich. Und sie schreiben dann einen Brief, beziehungsweise zwei Briefe. Die nächste Station nach Athen war dann ja Korinth gewesen. Ihr habt es auch hier bei euch auf der Karte unter Nummer 11. Das war dann die nächste Station. Und von dort aus hat er dann mit den beiden Brüdern Silas und Timotheus zwei Briefe geschrieben an die Geschwister in Thessalonich. Und besonders zwei Fragen werden angesprochen. Das war ja eine junge Gemeinde, eine Neulandgemeinde, würde man heute sagen, in Thessalonich, die da entstanden ist. Aber zwei Fragen besonders haben sie doch bewegt. Und Paulus gibt dann von der Schrift her, vom Alten Testament her in Auskunft. Die erste Frage, was passiert mit den Geschwistern, die vor Jesu Wiederkunft gestorben sind? Das wird besonders im 4. Kapitel im 1. Thessalonicher Brief angesprochen. Und die zweite Frage, die sie bewegt hat, wann kommt Jesus wieder? Davon mehr im 5. Kapitel des 1. Briefes. Also, was passiert mit den Geschwistern, die gestorben sind, bevor Jesus wiederkommt? Und wann kommt er überhaupt wieder? Eine Frage, die uns ja heute, denke ich, auch bewegt. Und jeden Tag sind wir einen Tag näher dran, dass er wiederkommt. Ob uns das bewusst ist oder nicht, wann es ist, nicht mal die Jünger wissen es. Und ich denke, wir sollten dann auch nicht spekulieren, aber sehr aufmerksam sein. Aber unsere Zeit ist sehr unruhig, denke ich mir. Es passiert viel, viel Trauriges, was euch beschäftigt, was mich beschäftigt, was uns ins Gebet bringt. Ja, greif ein. Du siehst, was da los ist im Gazastreifen, um Israel herum, in der Ukraine, im Sudan, wo Hungersnot herrscht, in Haiti, ganz neu, was durch die Nachrichten ging die letzten Tage. Es ist viel in Unruhe und es macht uns, denke ich, allen viel Sorgen. Soweit nochmal der Zusammenhang zu der Gemeindegründung in Thessalonich, eine junge Gemeinde. Ihr seid eine ältere Gemeinde, die Gemeinde in Urbach auch fast 100 Jahre alt, auch eine ältere Gemeinde. Wir haben andere Fragen, die uns heute beschäftigen, aber es sind auch Dinge gleich geblieben. Ich komme im dritten Teil dazu. Was war das Vorbildliche, was war das Vorbildliche am Glaubensleben der Thessalonicher? Was war das Vorbildliche am Glaubensleben der Thessalonicher? Der Timotheus berichtet, ja, es gibt die Geschwister noch, sie sind gut dabei. Sie machen gute Fortschritte in ihrem Glauben. Und dazu möchte ich uns ein paar Verse lesen aus dem 1. Thessalonicher Brief. Und zwar Kapitel 1, die ersten Verse, ersten 10 Verse. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Positiver Anfang, wir kennen das von Paulus. Er wäscht auch den Gemeinden, wo es wirklich harte Fragen, Auseinandersetzungen gibt, nicht gleich in der Begrüßung den Kopf und sagt, was ist los mit euch? Sondern er beginnt sehr freundlich und in dieser jungen Gemeinde gab es noch keine so große Probleme, sage ich mal. Ich habe euch die zwei Fragen vorgelesen, die sie beschäftigt haben. Was ist mit den Gläubigen, die vor der Wiederkunft gestorben sind und wann kommt Jesus überhaupt wieder? Das hat sie stark beschäftigt. Und dann heißt es weiter ab Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid, denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis, mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Mazedonien, ihr seht es auf der Karte, heute würde man sagen Nordgriechenland, Achaia, Südgriechenland. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien im Norden also und Achaia im Süden, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Soweit der Anfang des ersten Briefes an die Gemeinde in Thessalonik, geschrieben von Korinth aus, nachdem Timotheus berichtet hat, wie die Entwicklung weitergegangen ist. Also eine junge Gemeinde bekommt einen Brief, vielleicht im Jahr 50, 51 nach Christus, etwa 49, nimmt man, war in Thessalonik gewesen. Und in Korinth war ja länger, hat dort gearbeitet als Zeltmacher, 1,5 Jahre, 2 Jahre, so um den Dreh rum, hat sich also selbst den Lebensunterhalt dort verdient, um ihn nicht auf, heute würde man sagen, auf der Tasche zu liegen, sondern er hat sich selbst eingesetzt, um seinen Unterhalt für sich zu bestreiten. Er schreibt den Brief an die Gemeinde, die mit Gott als Vater und mit Jesus Christus als Herr verbunden ist. Das heißt nicht nur an die Gemeinde in Thessalonik ganz nüchtern, sondern wie gesagt, er sagt, die sind mit Gott verbunden. Er ist der Vater und Jesus Christus ist ihr Herr geworden. Welche Ansprache schon hier im ersten Vers. Und dann wünscht er ihnen Gnade, Gottes unverdiente Zuwendung in allen Lebensumständen wünscht er ihnen. Gott soll mit euch sein und daraus wird sich der Friede ergeben, dass ihr ein ruhiges, ungestörtes Leben in eurem turbulenten Alltag habt. Und wie gesagt, nicht nur Paulus musste fliehen mit Silas zusammen bei Nacht und Nebel, wie gesagt, sondern auch die haben ganz schön den neuen Wind gespürt, dass das, was sie jetzt neu glauben in den Augen der Juden, dass das schon gar nicht so einfach ist, sich da zu bewähren in so einem Alltag. Und dann dankt er für die Thessalonicher, für das Werk des Glaubens. Das heißt, dass sie überhaupt zum Glauben gekommen sind, dass sie sich bekehrt haben. Und das Zweite, für die Arbeit in der Liebe, dass sie aus dem Glauben heraus ganz fröhlich auch sich für Gott eingesetzt haben. Nicht zu fragen, was wird mir dafür, was habe ich davon, sondern die Liebe war so groß zu Gott, den sie kennengelernt haben durch den Dienst von Paulus und Silas, dass sie, ja, wie können wir dir dienen, Herr? Das war ihre Frage, das war ihre Motivation gewesen. Und das Dritte, sie haben damals schon an die Geduld gehabt in der Hoffnung, so wird es bezeichnet, sie haben auf Jesu Wiederkunft damals schon gewartet, sie wussten, so wie er gegangen ist, so hat er es versprochen, so werde ich wiederkommen, für alle sichtbar. Und das war das Dritte, was für sie ganz wichtig war. Und dafür dankt er, dass das in dieser jungen, neuen Gemeinde, Neulandgemeinde, schon damals zu finden war, diese Einstellung. Und dann bezeichnet er sie als von Gott Geliebte und Auserwählte. Ihr seid von Gott geliebt und auserwählt. Nicht von einer Partei, nicht ein Fußballer, gestern großer Fußballtag in der Bundesliga, nicht ausgewählt vom Trainer für Bayern München oder ein VfB vorgestern zu spielen. Nein, Gott hat sie auserwählt. Hallo, was Größeres gibt's doch nicht. Gott hat sie auserwählt. Gott hat uns auserwählt. Was Größeres, denke ich, gibt es nicht. Von Gott geliebt. Was Größeres? Ich wüsste nicht, was es Größeres gibt, dass der Gott sie liebt. Das sagt er ihnen. Mensch, ihr seid auserwählt und von diesem Gott geliebt. Denkt dran. Wenn das nicht Kraft und Freude in eure Herzen bringt, dann weiß ich nicht was. Weil sie das Evangelium angenommen hatten, freiwillig, und hat das Evangelium, das für alle Menschen gilt eigentlich. Aber ihr seid die, die haben Ja gesagt, die haben sich dafür entschieden. Das macht er ihnen auch am Anfang dieses Briefes neu klar, um sie auch zu ermutigen. Was für ein Platz sie bei Gott haben, im Herzen Gottes besitzen. Das Evangelium kam zu euch, so schreibt er ihnen, in Kraft durch den Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und so hat er es auch vorgelebt, in großer Gewissheit, dass er mit Gott unterwegs ist. In großer Kraft durch den Heiligen Geist, er war der Ursprung für diese Kraft. Und wie gesagt, in großer Gewissheit. Und dann sagt er ihnen, ihr seid deshalb, auch weil ihr euch für Gott entschieden habt, unsere Nachahmer geworden. Ihr habt uns, wir haben euch die Botschaft gebracht. Andere hätten es auch gewesen sein können, aber wir, Silas, Paulus, wir haben euch die Botschaft gebracht. Und wie gesagt, ihr habt angefangen auch so zu leben, wie wir es euch vorgemacht haben. Die Thessalonicher haben das Wort in großer äußerer Bedrängnis, aber mit Freude im Herzen aufgenommen. Großartig. Der Heilige Geist hat es ihnen klar gemacht. Sie haben das Wort angenommen und sind also die Nachahmer letztendlich von Jesus geworden. Weil Paulus war ja auch ein Nachahmer von Jesus und Jesus war auch sein Vorbild gewesen. Und deshalb, so macht er ihnen klar, seid ihr ebenfalls vorbildliche Nachfolger Jesu geworden. Sogar für das Vorbild der anderen Gläubigen in Mazedonien und Achaia, also im Norden, Süden von Griechenland, vom heutigen Griechenland. Und das Evangelium hat sich ausgebreitet. Das war das Zweite. Ihr habt es nicht für euch behalten und gesagt, Halleluja, schön. Gott, wir haben es begriffen und wir möchten mit dir unterwegs sein. Was die Menschen um uns herum tun, das ist deren Bier, das ist deren Sache. Das müssen sie selber wissen. Jeder muss für sich entscheiden. Nein, sie wussten. Wir sind jetzt auch aufgefordert, dass wir nicht, einer hat es mal so gesagt, ein frommer Mensch, die Endverbraucher der Gnade Jesu sind, sondern Kanäle praktisch, die das Evangelium weiterleiten. Sie haben missioniert, sie haben angefangen zu missionieren und die Botschaft weiterzugeben. Und das Evangelium hat sich ausgebreitet in Mazedonien, Achaia und an vielen anderen Orten. So haben wir es hier im Bibeltext auch gehört. Die Veränderung der Thessalonicher hat sich rumgesprochen. Sie haben sich zu Gott bekehrt von den Abgöttern, von den Götzen. Die haben wahrscheinlich damals auch manche Menschen spezielle Götzen gehabt, die sie angebetet, verehrt haben. Oder waren es auch ähnliche Götzen wie heute, die wir auch in unserer Zeit können, die uns die Zeit rauben, die Gott den Platz rauben, der ihm eigentlich zusteht. Ja, der erste Platz in unserem Leben, gibt es ja heute auch viele Dinge, die diesen Platz einnehmen, wofür wir unsere Zeit verbringen, unsere Zeit und Kraft einsetzen. Und dann ein weiteres, die Thessalonicher begannen, den lebendigen Gott zu dienen. Sie haben die Botschaft weitergesagt, sie haben sich, wie gesagt, bekehrt zu Gott von den Abgöttern. Sie haben ihm gedient. Und das Dritte, die Thessalonicher erwarteten auch den Herrn Jesus Christus, den Erretter, vor dem zukünftigen Zorn Gottes. So hat es hier in der Lutherbibel geheißen. Das heißt, sie haben gewusst, er hat unsere Schuld ans Kreuz getragen. Wir sind ja jetzt in der Karzeit und wir denken auch in dieser Zeit besonders daran, dass Gott unsere Schuld ans Kreuz getragen hat, den Sohn Gottes an unserer Stelle auf sich gezogen hat, unser Herr Jesus Christus, und den Tod am Kreuz an unserer Stelle erlitten hat, für unsere Sünde gestorben ist. Und ich finde, da schließt sich auch der Kreis vom Anfang, wo es geheißen hat, das Werk des Glaubens, die Arbeit der Liebe und die Geduld in der Hoffnung. Und hier schließt sich der Kreis, die Umkehr zu Gott, der Dienst aus Liebe für ihn und das Warten auf seine Wiederkunft. So hieß es am Anfang vom Brief im Vers 3 und so heißt es auch in Vers 9 und 10 am Schluss von diesem Abschnitt. Gut, vielleicht haben wir uns gefragt, junge Gemeinde, Neulandgemeinde, ihr hier in Hohenacker, in Backnang, in vielen anderen Gemeinden hier im Remstal, auch in unserer Gemeinde, wir sind doch alte Gemeinden, was ist die Botschaft für uns in unserer Zeit heute? Als ich darüber nachgedacht habe, sind mir 5 Dinge wichtig geworden und die habe ich mir in kurzen Sätzen aufgeschrieben. Das erste: Als Nachfolger Jesu gehören auch wir heute Gott. Er ist auch unser Vater. Wir haben vorher gebetet, das Vater unser, unser Vater. Ich weiß nicht, es sprechen viele Leute vielleicht auch manchmal mit, wo Gott gar nicht der Vater ist. Ich finde, das ist ganz schwierig, wenn man von unserem Vater spricht und man hat gar keine Beziehung zu ihm. Das finde ich schwierig. Und wir, die wir eine Beziehung zu ihm haben, wir dürfen aus großer Freude ihn unseren Vater nennen. Gott ist auch unser Vater heute, in der heutigen Zeit. Und das ist gut, wenn wir einen Vater im Himmel haben, der uns kennt und der uns liebt. Das Zweite: Gott liebt auch uns und hat auch uns vor Grundlegung der Welt erwählt. Das sage nicht ich, das sagt uns der Epheserbrief zum Beispiel. Vor Grundlegung der Welt habe ich euch erwählt. Kann man sich gar nicht vorstellen, was das eigentlich letztendlich bedeutet. Er liebt uns, obwohl er uns kennt. So heißt es in einem schönen Lied. Und das ist schon gewaltig. Obwohl er mich kennt, meine dunklen Zeiten in meinem Leben, wo ich mir vielleicht manchmal gar nicht so bewusst bin drüber, Gott kennt sie und liebt mich trotzdem. Und das Dritte: In unserem Verhalten zeigt sich unsere Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Wir machen es nicht, weil es Zwang ist, du musst dann als Christ das und jenes tun, sondern wir möchten etwas zurückgeben, von seiner großen Liebe an unsere Mitmenschen zurückgeben, so wie wir uns ihnen gegenüber verhalten, was wir auch sagen an Zeugnis, an Erfahrung, an frohe Botschaft, so wie ihr es ja auch immer hier im Gottesdienst macht und wo wir, so wie wir es auch in unserem Alltag machen, immer Menschen auch mal zu erzählen, was wir Gutes erlebt haben und was uns Gott bedeutet in dieser unserer unruhigen Zeit heute, was uns für einen Halt gibt, für eine Zuversicht, obwohl vieles, wie gesagt, aus den Fugen geraten ist. Ein Viertes: Unser Leben im Alltag als Christen sagt ebenfalls mehr als unsere Worte. Es gibt ja den Spruch, unser Leben sagt mehr als 1000 Worte. In unseren Familien, wie wir uns verhalten, vielleicht die noch nicht so eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, die beobachten wir uns, sie sagen uns das nicht wie wahrscheinlich jedes Mal, du, da verstehe ich nicht, wie du dich da verhalten hast, sondern sie beobachten uns, sie schließen ihre Schlüsse daraus, ziehen ihre Schlüsse daraus, wie wir so als Christen im Alltag leben. Und dann denke ich, wenn wir so ein authentisches, wie es so schön heißt, echtes Leben haben, dann sind sie auch vielleicht offener für die Worte, die wir ihnen sagen möchten. Somit dürfen auch wir heute Zeugen für die frohe Botschaft sein, wenn, wie gesagt, unser Lebensstil, unser Alltag übereinstimmt, dann denke ich, entsteht auch eher eine Offenheit für das, was wir ihnen als frohe Botschaft gerne sagen möchten. Und das Fünfte, weil wir Jesus als unseren Herrn in unserem Leben haben, in unserem Herzen tragen, dürfen wir als frohe Menschen auch in schweren Zeiten unseres Lebens in dieser Welt unterwegs sein. Dazu, denke ich, gehören sehr persönliche schwere Zeiten, Krankheitszeiten, wo man nicht versteht, welche Wege man auch gesundheitlich zu gehen hat. Das ist, denke ich, eine Frage, die uns alle betreffen kann. Manche nicht so arg, manche stärker. Das ist auch, denke ich, auch die Zeiten, in denen wir heute leben. Ich habe schon ein paar Mal das so angedeutet, wo wir vieles nicht verstehen können. Aber wir dürfen trotzdem mit Freude im Herzen mit ihm unterwegs sein. Stellt euch vor, frisch zum Glauben gekommen und gleich kam ein eisiger Wind durch die Mitmenschen damals auf die Thessalonicher zu. Was, ihr wollt dieser neuen Lehre angehören und dem Paulus, das, was der euch da erzählt hat, das plötzlich vertreten? Da kam ein großes Unverständnis. Es war schon damals schwierig. Es ist heute besonders schwierig, wo Menschen äußerlich bedrängt werden. Aber ich denke, unsere Bedrängungen heute, die sind vielleicht nicht äußerlich, aber innerliche Bequemlichkeit und ich weiß, was nicht alles, Ablenkung durch Dinge unserer Zeit, die so im Vordergrund stehen. Das sind, denke ich, auch Bedrängnisse, die vielleicht nicht als solche so leicht wahrgenommen werden. 5 Dinge, die mir wichtig geworden sind, wie gesagt. Auch heute gehören wir zu Gott. Gott liebt uns. Er hat uns auserwählt und durch unser Verhalten zeigen wir ein Stück weit diese Liebe an andere Menschen weiter. Unser Leben sagt mehr als 1000 Worte und das Letzte, auch in Bedrängnis dürfen wir froh mit ihm unterwegs sein. Und ich habe schon Menschen erlebt, die krank waren, ja, die eine Freude, eine innere Ruhe ausgestrahlt haben. Man konnte es nicht erklären, man konnte es schon erklären, dass sie eine besondere Verbindung nach oben gehabt haben zu unserem Gott. Und das wünsche ich uns, dass wir als solche Menschen auch in der heutigen Zeit unterwegs sind. Gott segne euch und mich. Amen.